Wir versauen den Geschmack der Kinder.
Wir haben noch 60 Ernten, dann Schluss. Und da müssen wir hinarbeiten, dass es anders wird.
Da geht die Regionalität und die kulturelle Vielfalt, die geht natürlich verloren.
Wenn ich nicht daran arbeite und nicht mit in dem nachhaltigen System arbeite, dann funktioniert das ganze System.
Wir bekommen volle Container von Asien nach Europa, aber wir schicken leere Container nach Asien zurück.
Wenn du einmal das falsch konditioniert hast im Gehirn, ist es ganz schwer, das wieder umzubringen.
Und wenn wir in 100 Jahren zurückschauen, dann bin ich überzeugt, dass wir andere Produktionssysteme haben und eine andere Lebensmittelwelt.
Die Lebensmittelindustrie hat Probleme. In den letzten 80 Jahren wurde Ernährung zum Industriegut. Convenient, haltbar, jederzeit und überall verfügbar. Aber sie wurde auch unnatürlicher und ungesünder. Riesige Konzerne produzieren Lebensmittel, die uns krank machen und unsere Umwelt zerstören. Kleinere Betriebe werden aus dem Markt verdrängt. Das Handwerk stirbt aus. Der Handel scheint diese Probleme mit Sonderangeboten nur noch zu fördern. Und die Politik greift kaum ein. In diesem Podcast schauen wir hinter die Kulissen, wie vielfältig und tiefgehend diese Probleme wirklich sind. Und wie vielfältig und tiefgehend die Gründe dafür sind und auch mögliche Lösungen sein müssen. Wir führen Gespräche mit Personen aus der Branche und diskutieren mit ihnen, wie die Zukunft der Lebensmittelindustrie aussehen könnte. Und welche Rolle wir dabei als Konsumenten und Konsumentinnen spielen, welche Rolle die Hersteller, welche die Politik oder der Handel. Mit diesem Podcast wollen wir einen Stein ins Rollen bringen. Wir versuchen hier etwas zu bewegen, aber dafür müssen es auch alle hören. Also wenn dir der Podcast gefällt und du jemanden kennst, der in der Lebensmittelbranche arbeitet oder sich näher mit ihr beschäftigen möchte, dann teile diesen Podcast gerne mit diesen Personen.
Hi, hast du kurz einen Moment? Ich mache einen Podcast über die Lebensmittelindustrie.
Ja.
Kannst du mir ein, zwei Fragen beantworten?
Ja, ich versuch's.
Und zwar, wie wichtig ist dir gesunde Ernährung?
Ich glaube leider nicht so wichtig, wie ich es mir wünschen würde oft, aber doch schon noch sehr wichtig. Ich gucke jetzt aber allerdings nicht auf die ganzen Inhalte und Co.
Oh, schon wesentlich wichtig. Gesundheitlich natürlich auch. Man möchte ja auch lange gesund leben und nicht irgendwann aufgrund von schlechter Ernährung sich irgendwie gesundheitlich sehr doll einschränken müssen.
Also theoretisch sehr wichtig, in der Praxis funktioniert es nicht immer so.
Was heißt theoretisch sehr wichtig?
Naja, also einem ist ja schon bewusst, wie man sich ernähren sollte, so grob zumindest.
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, das trägt schon zum Wohlbefinden bei.
Prinzipiell schon, ja. Aber wie man da jetzt da in der Realität mit umgeht, ist natürlich eine andere Frage. Also ich ernähre mich nicht so gesund, wie es eigentlich sollte.
Ich glaube, gesunde Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Denn im Endeffekt macht es ja viel aus, was unserem Körper zuführen und was der Körper dann daraus machen kann.
Würdest du sagen, du ernährst dich gesund?
Ich versuche es auf jeden Fall.
Ich versuche es zumindest, auch wenn es nicht immer so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Es sollte mir wichtiger sein. Ich achte tatsächlich gar nicht so doll auf meine Ernährung. Ich fresse schon viel Müll.
Würdest du auch sagen, dass du dich wirklich gesund ernährst?
Tatsächlich nicht wirklich so gesund, wie ich es eigentlich vorhabe. Aber ich bin jetzt fest dran, das zu ändern auf jeden Fall. Ja.
Es ist immer wieder das Gleiche. Gesunde Ernährung ist wichtig. Da sind sich alle einig. Laut dem Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft legen sogar 91% der Deutschen besonders viel Wert auf eine gesunde Ernährung. 9 von 10 Personen. Aber uns dann auch gesund zu ernähren, das fällt uns schwer.
In Deutschland, muss ich sagen, ist es tendenziell schon stärker so, dass viele sagen, ich will mich gesund ernähren als Beispiel. Die sagen das, auch überzeugend, aber sie tun es dann nicht, ne? Mit dem Kaufakt im Markt greifen sie dann doch zum Markenprodukt oder zum anderen Produkt mit viel Zucker oder sonstigem.
Das ist Giovanni Berti. Er war 22 Jahre lang bei Kaufland tätig, bis 2016 sogar als CEO. Giovanni kennt das Einkaufsverhalten der Verbraucher sehr gut.
Der deutsche Markt im Food-Bereich ist sehr preisgetrieben. Food kommt für den Deutschen irgendwo an Stelle 3 oder 4. Es gibt Länder, da kommt es an Stelle 1. Wenn jetzt einer der großen Retailer beispielsweise den Milchpreis senkt oder den Butterpreis, dann kann man im Preis oben bleiben. In der Regel zieht man aber in Deutschland runter, weil man einfach sagt, man will keine Marktanteile verlieren.
Wir behaupten das eine und machen das andere. Wir belügen uns selbst. Ich kenne das mal aus einem anderen Blickwinkel. Ich lebe seit einigen Jahren vegetarisch. Noch nie wurde ich deswegen irgendwie blöd angemacht, aber es gab ganz viele ungefragte moralische Bekanntmachungen von Fleischessern. Dieses, ich esse ja eigentlich kaum Fleisch und wenn, dann Bio. Ja, klar. So ganz verstanden habe ich das nie. Vielleicht ist das mittlerweile ein Reflex geworden, wie so ein Schutzmechanismus, der so automatisch kommt, dass man gar nicht merkt, dass man dabei eine Leberkässemmel in der Hand hält. Und ich will mich jetzt hier auch gar nicht aufspielen. Ich ernähre mich auch nicht gesund, zumindest einen Großteil der Zeit. Und trotzdem würde ich auch sagen, eine gesunde Ernährung ist wichtig. Warum? Manchmal habe ich das Gefühl, die Frage nach der Ernährung ist sehr moralisch geworden. Man kann durch Ernährung seine Gesundheit verbessern und damit Sozialsysteme entlasten. Oder Umweltschäden eindämmen oder Tierleid verhindern. Damit gäbe es aber auch eine unmoralische oder falsche Art, sich zu ernähren, die das alles eben nicht macht. Und es ist doch dann irgendwie seltsam, dass eine Menge Lebensmittel, die wir heute im Supermarkt finden, dann eigentlich falsch sind. Und wir werden jeden Tag vor die Wahl gestellt, sie zu kaufen oder zu verzichten. Handeln wir schizophren? Was kann man gegen unsere eigene Ambiguität machen? In dieser ersten Folge schauen wir vor allem auf uns als Konsumenten und Konsumentinnen. Denn viele der Themen, die wir in den kommenden Folgen anschauen werden, haben wir als Einzelpersonen selbst zu verantworten. Und das ist okay. No shame. Denn wir haben es auch in der Hand, diese Probleme wieder aus der Welt zu schaffen. Deswegen lasst uns herausfinden, wo genau die Probleme liegen und was wir für Rezepte haben, diese zu lösen. Das ist Geschmacksfragen. Herzlich willkommen bei Geschmacksfragen. Ich bin Chris Su. Und eigentlich habe ich mit der Lebensmittelindustrie gar nicht so viel zu tun. Ich arbeite da nicht, ich arbeite in der Podcast-Branche. Ich bin also eigentlich nur Konsument. Aber Foodie, Hobbykoch, so würde ich mich schon bezeichnen, das reicht natürlich jetzt erstmal noch nicht, um wirklich tief in die Lebensmittelbranche einzusteigen. Ich will es trotzdem versuchen. Deswegen habe ich jemanden an der Seite, der sich ein bisschen besser auskennt. Und ich sitze jetzt hier zusammen im Studio mit Josef Brunner. Moin Josef.
Servus Chris.
Josef, mal so als Einstiegsfrage. Wie bist du denn als Konsument? Ernährst du dich gesund zum Beispiel?
Ich versuche das. Also ich ernähre mich achtsam. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung. Ja, gesund ist nämlich gleich so kategorisierend und so wertend. Aber ich achte sehr darauf, was ich esse. Also ich esse seit 20 Jahren keinen Zucker als Beispiel. Oder dort, wo ich es vermeiden kann. Manchmal versteckt sich der Zucker auch irgendwo. Ja. Versuche sehr zuckerarm zu leben und kohlenhydratarm. Das sind zwei wichtige Punkte für mich, weil wenn ich das nicht mache, merke ich das sofort in meiner eigenen Energie und in meiner Effizienz. Das mag ich nicht.
Okay, jetzt habe ich auch schon angedeutet, dass du ja so ein bisschen mehr Hintergrund zur Branche hast als ich. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Wer bist du eigentlich? Was machst du genau?
Ja, das frage ich mich so oft auch. Ich bin Bäckersohn und bin aufgewachsen in einer Bäckerei und habe das sehr genossen und bin dann aber auf handwerkliche Abwege gekommen, wenn du so willst, wurde dann Unternehmer. Meine Eltern haben die Bäckerei leider verloren und mit dem Verlust des Bäckerhauses haben wir auch unser Wohnhaus verloren, weil wir da gewohnt haben. Habe ich die Schule abgebrochen, habe ein paar Unternehmen gründen dürfen und 4 davon verkauft, einen Börsengang gemacht und dann auch angefangen zu investieren. Unter anderem auch in die Foodbranche investiert, was sehr lehrreich war und unglaublich schmerzhaft zu gewissen Zeiten. Aber so eine gewisse emotionale Nähe hatte ich schon immer zu Food.
Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was dich jetzt daran reizt, diesen Podcast zu machen?
Das sind unterschiedliche Sachen. Also ich möchte zum einen erstmal besser verstehen, wie die Lebensmittelbranche tickt. Aber ich kann mir offen drüber reden, viel Geld auch versenkt da in meiner Lernphase, knappe 10 Millionen. Und das war schon faszinierend zu sehen, wie unglaublich resilient diese Foodbranche ist, ja? Wie wehrhaft die ist gegen Veränderung und Disruption. Und da ich ja neugierig bin, hat mich das sehr interessiert, warum das so ist. Und dann auf der anderen Seite der Medaille, wenn man sie denn wirklich verändern möchte, was sind denn die wirklichen Stellschrauben, auf die man sich fokussieren möchte, mit dem Ziel, daraus ein Unternehmen zu bauen. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, da einen positiven Einfluss auf die Branche zu haben. Und dann zum Zweiten, wenn du durch die Stadt läufst, siehst du ja auch Menschen, die ein ungesundes Ernährungsprofil haben. Und das besorgt mich schon, weil das unglaublich langfristige Konsequenzen für die Menschen, die sich ungesund ernähren, hat, für unser Gesundheitssystem, das wir ja solidarisch tragen, extrem teuer ist, und für den Planeten ungesund. Und das sind schon, wenn du dir das überlegst, extrem wichtige transformative Themen. Und da möchte ich mich unternehmerisch zur Lösung einbringen.
Ja, du hast jetzt schon ganz viele Themen angeschnitten, wo man auch jetzt schon versprechen kann eigentlich, dass wir die auch nochmal aufgreifen und nochmal tiefer darin einsteigen, genau erklären, was denn dafür die Gründe auch sind. Kleiner Hinweis darauf, wie wir das denn alles angegangen sind. Also Josef, du bist ja momentan dabei, eine Vision in die Branche reintragen zu wollen und hast dafür dich mit sehr, sehr vielen Menschen getroffen und Gespräche geführt.
Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ja, ja. Das sieht man an meinem Investment-Track-Record. habe aber das Glück, dass ich wahnsinnig viele Menschen kenne. Und mit denen habe ich alle mal gesprochen. Mit Handels-CEOs, also CEOs von großen Lebensmittelunternehmen, von Handelsunternehmen, Politik, aber auch Menschen, die einen einzelnen Edeka-Laden haben, ja, Lebensmittelproduzenten. Ich wollte einfach mal verstehen, wie tickt diese Branche und was sagen die, warum die Branche so ist, wie sie ist und was sie denn machen würden, wenn sie Veränderung in die Branche reinbringen wollten. Also ich habe so eine Tour durch die Lebensmittelbranche gemacht und das war unglaublich erkenntnisreich.
Ja, und damit wir auch was davon haben, hast du auch noch Mikrofone mitgenommen und diese Gespräche zum Teil auch aufgezeichnet. Dieses ganze Material ist dann am Ende bei mir gelandet. Ich konnte mir das anhören, habe natürlich auch noch selber eine Recherche drumherum gemacht und jetzt versuchen wir daraus einen Podcast zu basteln mit dem Ziel, Veränderungen in die Branche irgendwie reinzubringen, beziehungsweise, also das wäre natürlich das sehr ambitionierte Ziel, vielleicht im ersten Schritt einmal zu informieren darüber, was sind denn die Probleme und was können wir denn überhaupt tun?
Ja, genau. Also wir wollen die Branche verstehen und danach wollen wir sie verändern.
Und die Art und Weise, wie du dir die Leute ausgesucht hast, kannst du dazu noch was sagen?
Ja, nett sollten sie sein. ich rede so gerne mit netten Menschen. Das war ein Filter, der mir wichtig war. Dann habe ich mir für mich selbst die Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche angeschaut. Vom Feld zum Abverkauf. Und habe versucht, Teilnehmer entlang der gesamten Wertschöpfungskette in diese Diskussion mit reinzunehmen und habe auch mit allen einzeln gesprochen, damit ich dort keinen eingefärbten Blick bekomme und mir wirklich jeder seine Perspektive gibt. Und das war in der Retrospektive ein glücklicher Move, ja, weil bestimmte Themen in den Gesprächen, die ich sehr genossen habe, immer gleich waren, aber jeder so seine eigene Nuance nochmal aus seiner eigenen Perspektive reingebracht hat. Also war absolut cool. Also sie mussten kompetent sein, nett sein und an einer neuralgischen Stelle der Wertschöpfungskette sein.
Ja, und so ähnlich ist es jetzt dann auch bei uns, weil wir haben zwar das gleiche Quellmaterial, mit dem wir
sind
jetzt arbeiten.
Sind wir auch nett, sagst du damit?
Im Idealfall ja. Aber wir haben das gleiche Quellmaterial, aber dann ja trotzdem auch unsere eigenen Meinungen. Ich habe jetzt natürlich hier ein Skript vor mir und werde da so ein bisschen durchleiten, Du hast aber ganz andere Hintergründe noch, ganz andere Themen, auch viel mehr Praxiserfahrung. Dementsprechend, Josef, wenn du irgendwie was hast, du hast ja diesen Architekturplan selbst gebaut, ist von der Branche, nimm dich bitte nicht zurück, schmeiß einfach gerne was rein, unterbrich mich einfach.
Ach, wie du das bereuen wirst. Cool, ich freue mich jetzt echt drauf.
Ja? Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein.
Ich bin bereit.
Beziehungsweise, bevor wir richtig reingehen, eine Sache noch. Josef, ich habe auch dein erstes Buch gelesen.
Du warst es.
Ich sage explizit erstes, weil jetzt relativ frisch ein zweites rauskam, der, ja. der Kreativitätscode. Aber das erste Buch, Follow the Pain, das wird hinten im Klappentext beschrieben als Reise durch das Mindset eines erfolgreichen Unternehmers. Das heißt, es steckt ja voller Gedanken von dir und ich würde einen davon an der Stelle jetzt gerne einmal rausheben, weil er sehr gut zu der Einleitung von vorhin passt. Ich zitiere: Es hilft, über einiges Rätseln und Ratgeberwälzen hinweg, die Menschen in ihrer Ambiguität zu akzeptieren. Sie wollen Bio, sind aber nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen. Tiere sollen ein möglichst glückliches Leben verbracht haben, bevor sie zur Schlachtbank geführt werden, aber niemand will einen Stall mit freilaufenden Schweinen in der Nachbarschaft, weil das stinkt. So sind wir einfach. Zitat Ende. Beziehungsweise, ich habe hier bewusst jetzt noch einen kleinen Teil abgeschnitten. Auf den möchte ich allerdings dann erst ganz am Ende eingehen. Aber ich finde es spannend, jetzt bist du in einer Situation gewesen, du hast ein Buch geschrieben und dann sucht man ja auch so einen Vergleich, um irgendwie dieses Bild stärker zu machen. Und in diesem Fall, also für die Ambiguität des Menschen, du hast dir da das Beispiel rausgesucht, Bioprodukte und Schweinezucht. Das passt jetzt sehr gut zu unserem Podcast. Warum ausgerechnet dieses Bild?
Ja, jetzt ist es natürlich schon eine Zeit lang her, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Unabhängig von dem Klappentext, den du freundlicherweise nochmal vorgelesen hast, war das eigentlich fast eine selbsttherapeutische Arbeit, die ich da gemacht habe. Die war zu Corona-Zeiten und da durfte ich nicht mehr auf meine geliebten Berge laufen. Nicht, dass ich eine Bergziege anstecke. Und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe dann dieses Buch geschrieben. Und dann wollte ich aber mit diesem Buch ganz viele Menschen erreichen, weil ich liebe Mentoring und habe aber leider nicht mehr die Bandbreite, viele junge Menschen auf dieser unternehmerischen Reise zu unterstützen. Also dachte ich, das schreibe ich ein Buch, damit ich Mentoring skalieren kann. Und dann wollte ich aber branchenunabhängig sein, dass ich da nicht wie so ein Tech-Nerd daherkomme oder sowas, der in seiner Technizität sich verliert. Also habe ich versucht, Beispiele zu nehmen, die eigentlich psychologisch überall anwendbar sind, weil im Unternehmertum geht es, und das vergessen wir oftmals, darum, dass Menschen Business mit Menschen machen. Ja? Und für mich war das evident, dass die Schizophrenie von uns als Spezies am besten an der Ernährung hergeleitet werden kann. Also wir sagen etwas ganz anderes, als wir machen. Ja, das ist wirklich verrückt. Und das Beispiel fand ich, nicht wissend, dass ich mal in die Ehre kommen werde, ja, mit dir einen Podcast zu machen. Ja, bis jetzt Highlight meines Lebens. Vielen Dank an dieser Stelle. Fand ich das total passend und zeigt jetzt retrospektiv, was für ein Riesenthema das ist. Habe ich jetzt die Frage beantwortet?
Ich glaube ja. Ich kann es ja nochmal kurz versuchen aufzugreifen.
Ja.
Also im Grunde sagst du ja, dass die Diskrepanz zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut, eben im Lebensmittelbereich einfach so groß ist.
Und evident. Sie ist nicht nur groß, sondern wir wissen das. Das ist das Spannende dabei. Ja? Wir wissen, dass das, was wir sagen, sich nicht in dem widerspiegelt, was wir tun. Also wir lügen uns selbst an.
Und trotzdem will ich dazu auch nochmal sagen, das ist okay. Das muss man akzeptieren, weil man auch einen gesellschaftlichen Wandel in dem Ausmaß nicht einfach erzwingen kann. Aber man muss auch sagen, wir treffen unsere Konsumentscheidungen ja auch nicht in einem Vakuum. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Das alles basiert auf dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Und Konsumenten und Konsumentinnen sind natürlich ein großer Teil der Nachfrage. Wir gucken gleich noch, welche anderen Teile möglicherweise es gibt. Und damit würde ich sagen, jetzt starten wir wirklich rein.
Okay, ich bin immer noch bereit.
Das Problem ist: Natürlich möchte jedes Unternehmen Geld verdienen. Und wenn Konsumentinnen und Konsumenten ihren Wunsch nach gesunder Ernährung fallen lassen, weil sie niedrigere Preise höher wertschätzen, dann werden Unternehmen zugunsten der niedrigen Preise auch wertigere Produkte fallen lassen. Das Prinzip: Vote with your wallet. Wähle mit deinem Geldbeutel. Jede einzelne Person spielt mit den eigenen Kaufentscheidungen die natürliche Selektion nach. Nur die Produkte, die am besten auf die Wünsche der Kunden angepasst sind, überleben auch.
Der Verbraucher entscheidet letztendlich. Wenn ich heute eine Company gründe und die Konsumenten sagen, ich kaufe die Produkte nicht vom Giovanni, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ne? Dann muss ich mir irgendwas überlegen. Ich kann nicht sagen, die Kunden sind falsch, sondern ich bin falsch oder meine Produkte sind falsch. Ne? Der Verbraucher ist schon entscheidend. Aber wie gesagt, diesen großen Schub, in allen Befragungen geht die Tendenz zu Mehrwertigkeit, zu healthy Produkten. Aber ich sehe das jetzt noch nicht in den Umsätzen. Das ist ein gewisses Klima.
Und diese unterschiedlichen Zielgruppen haben natürlich auch verschiedene Bedürfnisse, andere Hintergründe, anderes Einkommen, die aber in der Masse dann vielleicht nicht den gleichen Impact haben wie der Mainstream. Es gibt trotzdem eine Sache, die eint uns alle. Wir kaufen das, woraus wir persönlich den größten Nutzen ziehen. Sei es Geschmack, Sättigung, Lust, Nährstoffe, Preis, da hat jeder seine eigenen Prioritäten und seinen eigenen Wissensstand. Und wenn im Handel bestimmte Produkte mit Angeboten billiger werden als andere, dann hat das auch einen Einfluss auf unseren Einkaufskorb. Das heißt, solange der Handel aggressiv ungesunde Produkte reduziert, werden wahrscheinlich mehr ungesunde Produkte verkauft als ohne diese Angebote. Und das wiederum sendet Signale in den Markt. Das ist die Seite der Nachfrage. Schauen wir uns jetzt einmal die andere Seite an, die Seite des Angebots. Vielleicht kann man der Ambiguität der Einkaufenden auch entgegentreten mit einer Ambiguität der Produkte?
Mein Name ist Gerion Schulze-Althoff. Ich bin gelernter Tierarzt, inzwischen Fachtierarzt für Lebensmittel und leite als Geschäftsleiter Nachhaltigkeit oder Chief Sustainability Officer die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Tönnies-Gruppe.
Die Tönnies-Gruppe ist der größte Fleischverarbeiter Deutschlands. Sogar eines der größten Unternehmen der Fleischindustrie weltweit. Über 30% aller Schweineschlachtungen in Deutschland finden in Tönnies-Betriebe statt. Und Tönnies wird gerne, wenn es um das Thema Fleisch geht, als Buhmann stellvertretend für die ganze Branche durch die Medien gepeitscht. Die Gründe dafür, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, das könnt ihr selber googeln, die sind relativ vielzählig. Und das bringt uns in diesem Podcast auch ein bisschen in so eine gefühlte Erklärungsnot. Josef, warum haben wir jemanden von Tönnies eingeladen, den Gerion?
Also, die Frage ist schon ziemlich, also sie ist, ich verstehe deine Frage total und wir haben uns damit beschäftigt, aber ich würde gerne die Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast, exemplarisch für etwas nehmen, was mich besorgt in unserer Gesellschaft. Wir sind, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, die ist nicht auf Tönnies bezogen. Wir sind sehr, sehr schnell dabei zu kategorisieren, zu werten und unseren moralischen Zeigefinger zu erheben. Und auch wenn ich die Motive dahinter ab und zu verstehe, geht uns damit eine Perspektive verloren. Wenn ich nämlich sage, ich bin der Überzeugung, dass der Chris etwas falsch macht, dann gehe ich nicht in den Dialog mit Chris. Und deswegen bekomme ich deine Perspektive in diesem Fall nicht mit, Chris. Und die kann interessant sein. Die muss nicht richtig sein, aber die kann interessant sein. Das ist etwas, das mich, jetzt kommt ein allgemeines gesellschaftspolitisches Statement, dass ich würde uns wünschen, dass wir auch mit Menschen, die anderer Meinung sind, in einem freundlicheren Dialog bleiben würden. Dann hätten wir weniger Probleme, glaube ich, allgemein gesellschaftlich. Und das nutze ich jetzt, diese Aussage, um die Brücke zu Tönnies zu bauen. Eine Frage, die mich wahnsinnig bewegt hat, war Ursache-Wirkung in der Lebensmittelbranche. Ist unser schizophrenes Kaufverhalten die alleinige Ursache für den desolaten Zustand unserer Ernährungsversorgung? Oder ist das Angebot, das von der Industrie kommt, maßgeblich für dieses wahnsinnige Nährwertprofil verantwortlich? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist es aus meiner Sicht essentiell wichtig, mit allen Beteiligten zu spielen und zu sprechen. Und wenn wir die Chance haben, mit, wie du es ja gesagt hast, dem größten Fleischproduzenten Deutschlands zu sprechen, habe ich mir, und es wurde erfüllt, erhofft, dass ich die Angebotsseite besser verstehe. Weil wenn wir wirklich unternehmerisch, und das ist ja neben dem Verständnis ein wichtiger Punkt für mich, wenn wir unternehmerisch etwas ändern wollen, das ist unsere Ambition, dann müssen wir die Branche ganzheitlich verstehen, ohne, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gemacht haben, schon dabei sind zu werten.
Ja, und wenn wir jetzt am Anfang natürlich von diesen billigen Schweinekoteletts reden und Preis, darauf scheint es ja anzukommen, dann ist natürlich Tönnies für mich jetzt so einer der ersten Namen, die da irgendwie in den Kopf kommen. Man muss dazu aber auch sagen, sie produzieren gar nicht nur billiges Fleisch, sie haben eine extrem große Produktpalette in unterschiedlichen Preissegmenten.
Wir sehen da eigentlich zwei Trends. Eine ganz große Differenzierung. Viele Menschen, die sich für höherstufiges Fleisch, sei es Bio, sei es aus den höheren Haltungsformen interessieren und die auch mehr und mehr das für sich als Wert erkennen, diese Art von tierischen Erzeugnissen, sei es Fleisch, sei es Milch, sei es Käse, zu kaufen und da eben auch ihr Statement zu machen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es für ganz viele Menschen eben nicht so einfach möglich ist, da einfach frei zu entscheiden, sondern die eben getrieben sind durch die günstigen Angebote, die günstigen Möglichkeiten. Für uns als Produzent heißt es eigentlich, zwei Aufgaben wahrzunehmen. Die eine Aufgabe ist wirklich diese Nachfrage nach den höherstufigen Modellen, die auch wirklich ein noch größeres Mehr an Tierwohl, an Ressourceneffizienz bringen, anbieten zu können und dieses Marktsegment durch breite Angebote möglichst in die Verbraucherschaft zu bekommen. Auf der anderen Seite aber eben auch für all jene, die sich das nicht so leisten können, wenigstens gute Grundanforderungen in Bezug auf Tierwohl, in Bezug auf das Thema Ressourcenschutz so anzubieten, dass man auch da mit einem guten Gewissen sagen kann, ja, ich habe hier Fleisch, was aus Deutschland kommt, was gut ist, was auch ein Stück weit günstig ist, aber das ist trotzdem auch ein gutes Stück Fleisch. Und das ist so unsere Aufgabe, beide Segmente weiterzuentwickeln, gut zu organisieren, aber auch anzuerkennen, dass es eben diese ökonomischen Realitäten gibt, die du gerade genannt hast. Denn es kann sich nicht jeder alles leisten und Fleisch darf einfach kein Luxusgut werden. Dafür ist es eben für die gesunde Ernährung zu bedeutsam.
Und da ist ja dann das Stichwort Versorgungssicherheit vielleicht. Und das gilt natürlich nicht nur für Fleisch. Nahrung ist wichtig und jede Person muss die Möglichkeit haben, sich gut, genug und gesund ernähren zu können. Laut Gereon versteht sich Tönnies auch als Brückenbauer zwischen verschiedenen Parteien. Hersteller, Handel und Konsumenten, Konsumentinnen. Viele Frischfleisch-Eigenmarken von Supermärkten und Discountern sind eigentlich Fleisch von Tönnies. Und gerade die Discounter haben in den letzten Jahren stärker einen Vorstoß in Richtung Bio und erhöhten Tierwohl gewagt.
Ganz klar. Wenn Kunden in abgesicherten Strukturen mit mehrjährigen Verträgen sagen, wir stehen dazu, wir wollen eben dieses Segment aufbauen, dann erzeugt das ganz viel, nämlich Nachfrage.
Weißt du, da sollte man mal reingehen, weil das ist für mich total interessant, wenn ich mir den Markt anschaue. Ja? Du hast dieses duopolistische System. Handel auf der einen Seite, Zugang zur Verbraucherin und zum Verbraucher und die Industrie. Ja? Und du hast jetzt über die Vorstöße der Discounter in Richtung höheres Tierwohl und Bio kurz skizziert. Und es scheint zu funktionieren. Ja, das scheint zu funktionieren auf der Verbraucherseite und scheint aber auch, wenn du quasi in die Rückwärtskonsequenz denkst, auch in die Industrie hinein zu funktionieren. Ja, mit irren Skaleneffekten. Ja. Und das ist aus einer Frage der zum einen Verantwortung, zum gewissen Teil, aber unternehmerisch auch, wo setzt du denn an? Total interessant zu sehen. Ja? Ist, wer trägt hier welche Verantwortung? Handel und Industrie? Ja? Und welche Möglichkeiten zur Gestaltung hätte denn der Handel?
Und da haben wir sicher auch unseren Beitrag zu geleistet, dass wir dann eben mit unseren Kunden gucken, wie wir zum Beispiel möglichst viele Teilstücke von so einem Schwein, einem Rind verwerten können, dass der Mehrpreis, der sich dann bietet, eben möglichst gering ist. Das ist dann so typische Unterstützungsarbeit, die wir leisten, dass wir also sehen, wie kriegen wir, wenn wir ein Schwein schlachten, so viele Produkte mit dann der höheren Haltungsform auch in den Markt, dass der Aufpreis eben nicht nur auf den wenigen Artikeln, die als Frischfleisch gekauft werden, refinanziert werden müssen. Denn dann wird auch einmal ein Schweinefilet oder ein Kotelett direkt dreimal so teuer wie normal. Und das ist eben nicht das, was dann selbst die anspruchsvollen Verbraucher bezahlen würden. Aber wenn dieses mehr dann auch auf die Wurst, auch auf verschiedene andere Artikel verteilt ist, auch auf die Grillbauchscheiben und so weiter, dann gelingt es doch, Kosten und Nutzen in Relation zu bringen, dass der Verbraucher sagt und die Verbraucherin, da ist mir eben der Mehrpreis wirklich, dieser Aufpreis ist wert.
Und diese zwei Aufgaben, die Gereon vorhin beschrieben hat, sind irgendwie auch zwiegespalten. Auf der einen Seite werden höherpreisige Segmente aufgebaut, um Tierwohl zu erhöhen. Das ist natürlich auch eine Sache des Images. Ein gutes Image ist für Supermärkte wichtig, denn das beeinflusst auch, wo wir einkaufen gehen. Also kann auf der Führungsetage einer Supermarktkette entschieden werden, der Anteil an, in Anführungszeichen, besserem Fleisch für anspruchsvolle Kunden muss im Sortiment erhöht werden. Durch die höhere Nachfrage durch Handelspartner wird dann das Angebot vergrößert, wodurch mit effizientem Ressourceneinsatz wiederum der Preis fair gehalten werden kann. Aber im Niedrigpreissegment soll das Tierwohl auch erhöht werden. Dabei ist das Angebot bereits riesig und der Preiskampf enorm. Hier kommen in diesem Fall die Einkaufenden ins Spiel.
Ja, wir als Unternehmen, kannst du dir vorstellen, das kriegst du auch mit, kann man auch googeln, sind natürlich bekannt. Haben bekannten Inhaberfamilie, der eben natürlich auch eine Meinungsstark ist, gekoppelt eben dann aber auch mit den Faktoren, dass wir eben Marktführer sind in einem Segment, wo eben einige sagen, warum werden überhaupt Tiere gehalten, geschlachtet, verarbeitet? Und all das zusammen macht uns so zum Kristallisationspunkt des Sektors. Also jegliche Kritik am Thema Fleisch, an Tierhaltung wird gerne an uns abgearbeitet und stärkt uns in der Hinsicht, dass wir eben, ja, wie unter der Lupe von allen Seiten angeschaut werden. Und das stärkt natürlich dann auch unsere, ich sag mal, Geschwindigkeit, Maßnahmen, Nachhaltigkeitsaktivitäten umzusetzen und dann für einige vielleicht überraschend, für uns nicht so sehr, hier und da als Vorreiter, als Trendsetter aktiv zu sein, weil wir natürlich ja schneller laufen müssen als viele andere, gerade weil wir eben Kritik auch viel schneller kriegen. Und das bündelt sich im Grunde darin, dass wir unsere Nachhaltigkeitsarbeit wirklich in den Kern unseres Unternehmenszwecks gestellt haben. Ich bin direkt in der Geschäftsleitung mit aktiv, die Weichen zu stellen, dass wir eben ein erfolgreiches Unternehmen für die nächsten Jahrzehnte ist. Nachhaltigkeit ist bei uns kein Feigenblatt, was irgendwo so eine Stabsabteilung in der letzten Ecke mitmacht, sondern das ist wirklich Kern unserer Arbeit. Wie erzeugen wir nachhaltig Lebensmittel? Denn nur dann wird es Tönnies auch in 10, 15, 20 Jahren noch geben, wenn wir nämlich nachhaltig Lebensmittel produzieren können.
Die Kritik, die Tönnies erhält, prallt nicht nur ab, kann vielleicht auch nicht nur abprallen, sondern zwingt sie dazu, besser zu werden, zwingt sie vielleicht sogar in eine Art Vorreiterrolle, so würde das bestimmt Gereon sagen. Fakt ist, Fleisch, das im Supermarkt landet, wird gesundheitlich geprüft, genauer geprüft sogar und getestet, als Fleisch, das beim Metzger in der Warenauslage liegt. Das sagt jetzt erstmal nichts über die Qualität von Fleisch aus, aber die erhöhte Aufmerksamkeit auf Tönnies und die Rahmenbedingungen des Handels wirken sich hier erstmal positiv aus für Endverbraucher, Endverbraucherinnen, im Grunde uns. Was ich jetzt daraus glaube zu verstehen und verallgemeinern zu können, die Ansprüche des Handels, der Hersteller und der Kunden funktionieren in Wechselwirkungen, bedingen sich gegenseitig. Schon kleine Veränderungen können eine Art Schmetterlingseffekt auslösen. Wenn sich die Ansprüche der Einkaufenden erhöhen, dann ziehen Hersteller und Handel mit. Das ist vielleicht sogar klar. Aber vielleicht auch schon präventiv, wenn sich die Ansprüche der Einkaufenden erhöhen könnten, muss man handeln. Discounter wie Aldi und Lidl, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, haben da Ankündigungen zu Zielen gemacht, die Haltungsform der Frischfleischprodukte zu verbessern. Das ist jetzt auch gesetzlich vorgeschrieben, das auf Verpackungen zu drucken. Jetzt frage ich dich, Josef, glaubst du, dass das wirklich intrinsisch aus den Herstellern rauskommt oder aus dem Handel rauskommt, zu sagen, wir wollen das verbessern? Oder geht es da jetzt eher um die Optik, weil es eben plötzlich viel präsenter ist beim Einkauf?
Weder noch. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Optik ist, weil Discounter nicht für Optik bekannt sind, ja? Sondern sie verfolgen ein Ziel, dir weniger Auswahl zu geben, die zu einem günstigeren Preis, und sind nicht so konzentriert auf das Einkaufserlebnis als ein Edeka oder ein Rewe oder ein anderer klassischer Supermarkt. Darum glaube ich, dass es keine Frage der Optik ist. Es ist eine intrinsische Motivation. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass Discounter oder der Handel grundsätzlich Böses wollen. Aber sie haben bestimmte kommerzielle und wirtschaftliche Ziele. Und wenn du dir die Margen anschaust, auf denen der Discount operiert, dann sind die, mit denen kommt man zurecht, ja, aber sie sind nicht extrem groß. Und deswegen rechnen die auch. Und deswegen fand ich deinen Satz, den du gemacht hast, mit das Einkaufsverhalten könnte sich ändern. Und deswegen präventiv oder nach vorne schauend, visionär, wie auch immer du das formulieren möchtest, bestimmt Teil der Antwort. Und auf der anderen Seite finde ich es charmant und eigentlich sehr hoffnungsfroh, weil das so schön ist zu sehen, die haben erste kleine Schritte gemacht, ja, sagen, okay, das funktioniert, jetzt gehen wir mal in die Skalierung rein. Und wenn sie das tun, dann ändert sich das System. Und es hat einen Impact auf so vieles, dass das mir zumindest zeigt, welche Schlüsselrolle der Handel spielt. Das war mir vor diesen Gesprächen, Chris, nicht klar, dass der eigentlich gestaltet, weil er sich oftmals so defensiv positioniert, sagt, hey, die Leute wollen nur günstige Scheiße kaufen, also gebe ich ihnen günstige Scheiße. Das ist nicht so und so agieren sie auch nicht. Also ich bin, wie du an meinem Grinsen siehst, eigentlich ganz happy über diese Erkenntnis.
Wenn wir jetzt darüber reden, so dieses, man müsste vielleicht was anpassen, präventiv, dann wäre das vielleicht der Begriff Trends, der da fallen müsste. Also es sind Trends, Bewegungen im Markt, die man sich da jetzt vielleicht anschauen möchte, auf die der Handel vielleicht auch reagieren möchte. Beim Thema Trends geht es ja auch darum, Kunden langfristig an sich zu binden, weil das sozusagen die eigene Innovationskraft so ein bisschen herausstellt. Und Trends sind ja auch eine Wechselwirkung zwischen Handel, Hersteller und Konsumenten, Konsumentinnen. Und diese sind natürlich auch eine Konsequenz aus technischen Neuerungen, aus Produktinnovationen. Produkte, die plötzlich haltbarer gemacht werden können. Die sind natürlich interessant für den Handel, würde ich jetzt mal schätzen. Produkte mit neuen, billigeren Zutaten oder Inhaltsstoffen, die sind vielleicht spannend für die Hersteller. Oder die Erfindung der Mikrowelle, um mal ganz historisch zu gehen. Aber vor allem sind Trends ein Abziehbild der Wünsche der Gesellschaft.
Also ganz lange war Convenience das Thema überhaupt. Also Pizza, ne? Die Fertigpizza, Dr. Oetker, der Fertigkuchen, ne? Alles, du musstest nichts machen, nur in die Mikrowelle, nur in den Herd stellen und schon was zu essen. Das hat lange gehalten, weil das Leben insgesamt beweglicher geworden ist. Man hat mehr gearbeitet, man hat weniger Zeit zum Kochen in der Familie gehabt. Das hat eine neue Lebenssituation abgedeckt. Nach der Convenience-Welle kam die Light-Welle. Kann sich da noch dran erinnern, Aerobic, ne, und Jane Fonda und plötzlich wurde Sport wieder angesagt und Rollerskates und so und man wurde sensibel für alles, was viel Zucker und viel Kalorien hatte und die Light-Explosion kam sozusagen. Danach kam ein Trend, der lange hält bis in unsere Tage, Bio. Der hatte es zu Anfang ziemlich schwer, weil er da irgendwie Müsli, dicke Wollsocken, ne, diese Bildwelten hervorrufen und es schmeckte einfach nicht. Über lange Zeit hat sich Bio aber praktisch zum Premium im Handel, Lebensmittelhandel, hochgekämpft. Mittlerweile sind alle Bio. Es gibt eine super Serie bei den Discountern. Dann weißt du, jetzt kommt ein Tonus an sein Ende. Und da auf einmal kam Functional Food. Da haben wir aus den Laboren, ne, Wirkstoff hinein addiert, die von Natur aus gar nicht drin sind, um zu sagen, man kann praktisch was boosten, sich selbst optimieren.
Das ist Frank Dobheide. Frank ist eine Koryphäe der Werbewelt. Er war in zahlreichen Werbeagenturen als Werbetexter und Kreativdirektor tätig, hat dann mit Deutsche Markenarbeit seine eigene Marken- und Strategieagentur gegründet und war bis vor kurzem noch Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe. Er hat viele Marken betreut, beobachtet und beworben und weiß, wie Trends funktionieren. Und wie man Trends steuern kann, beeinflussen kann. Bisher haben wir nämlich ein Thema ausgeklammert. Und zwar Marketing. Dabei spielt Marketing in der Lebensmittelbranche eine extrem große Rolle.
Wir werden irgendwie von einer unsichtbaren Zauberhand durch diesen Supermarkt geführt. Dann kommen so Stimmen und sagen, jetzt musst du kaufen, weil es ist ein gutes Lebensgefühl. Es ist eine saftige Wiese. Da lacht dein Kind. Ja? Dein Hund bellt lauter. Ja? Irgendwas. Und deswegen geht mir in der kritischen Auseinandersetzung mit der Lebensmittelindustrie die Rolle der Werbung, die wird mir nicht zu kritisch hinterfragt. Ja? Und das wollte ich mal besser verstehen. Und deswegen ist der Frank für mich ein unglaublich wichtiger Gesprächspartner gewesen.
Ja, denn Marketing spielt eine extrem große Rolle in der Lebensmittelindustrie. Ich versuche einmal kurz einen Überblick zu geben.
Ja, viel Glück.
Lidl ist auf Platz 2 der 10 Unternehmen mit den größten Brutto-Werbeaufwendungen in Deutschland 2023. Mit 430 Millionen Euro. Aldi Platz 5, 300 Millionen. Rewe Platz 6, 290 Millionen. Edeka Platz 10, 200 Millionen. Damit landet der Lebensmitteleinzelhandel auf Platz 1 der Branchen mit den höchsten Werbeausgaben. Und das ist nur die Seite des Handels. Süßwarenhersteller sind auch auf der Liste vertreten, auf Platz 6 der Branchen mit den höchsten Werbeausgaben. Alleine Ferrero gibt 400 Millionen Euro im Jahr für Werbung aus. Und gerade beim Handel sprechen wir nicht nur von den fancy Fernsehwerbungen, die von prämierten Werbeagenturen für riesige Budgets produziert werden, sondern auch von den Prospekten. Und das alles ist ein riesiger Einflussfaktor für unser Konsumverhalten.
Also Werbung ist ein Beschleuniger für alles. Wie funktioniert das System? Das ist folgendermaßen aufgebaut. Wir reden über Hersteller und Handel. Die Hersteller wollen möglichst viel produzieren und die Händler wollen möglichst viel verkaufen und die Marge für beide muss möglichst groß sein. Das bedingt zwei Dinge. Nummer eins, man muss immer was Neues erfinden, damit die Menschen überhaupt in die Läden kommen und mal was Neues ausprobieren. Und das, was man neu erfindet, muss immer profitabler sein als das, was man vorher hatte. Sonst würdest du das andere nicht aus dem Regal rausnehmen und das Neue reinstellen. Und egal, in welchen Händler du guckst, und Deutschland ist wahrscheinlich der wettbewerbsintensivste Markt der Welt, da siehst du, es gibt einen Overflow von allem. Und während wir früher Mineralwasser und irgendwie Limonade hatten mit Orangengeschmack, haben wir 135 verschiedene Geschmackssorten jetzt. Es wird immer kleinteiliger, es wird immer mühseliger und es wird immer getriebener mit dem gleichen Mechanismus. Und das ist eben nicht im Sinne des Menschen und der Gesundheit gedacht, sondern im Sinne des Abverkaufs.
Es geht ja insgesamt um Probleme der Lebensmittelindustrie. Und dass wir schizophren handeln, ist davon eines. Aber Menschen sind nun mal dreidimensional. Wir haben Stärken, Schwächen und manchmal handeln wir im besten Sinne für alle und manchmal handeln wir sogar gegen uns selbst. Das kann man nicht ändern, aber man kann jedes Problem als Chance verstehen. Als Chance, Menschen mitzunehmen in eine bessere Zukunft, sie begeistern für was Neues. Aber die Realität sieht oft so aus, dass es als Chance genutzt wird, das auszunutzen und zu kommerzialisieren.
Welche Rolle hat Marketing dabei? Das ist ein Beschleuniger, das ist ein Begehrlichkeitsmacher. Wir können Dinge übertreiben, wir können teure Produkte mit wenig Inhalt damit verkaufen, aber am Ende kann man nichts überstülpen, was nicht irgendwie Menschen angelegt ist.
Und hier sind wir dann bei einem ganz anderen Problem der Lebensmittelindustrie. Die Seite der Industrie. Begehrlichkeit schaffen für etwas, was uns nicht gut tut. Trends unterwandern mit Produkten, die Konsumenten und Konsumentinnen nicht brauchen. Versprechen geben, die sich nicht erfüllen. Frank hat ja die Leitwelle angesprochen. Dahinter stand der Wunsch nach einer besseren, gesunden Ernährung. Ja, das hat sich fälschlicherweise kanalisiert in einer Angst vor Fetten. Die Industrie hat das aber aufgegriffen und neue Produkte auf den Markt geworfen. Ohne Fette, aber vollgepackt mit Zucker. Natürlich ist das nicht gesund. Hier sind Menschen in eine Falle getappt. Und hier liegt eindeutig die Verantwortung bei der Industrie, beim Handel, beim Marketing. Jetzt gerade sind die Supermarktregale voll mit High-Protein-Produkten. High-Protein-Pudding, High-Protein-Schokoriegel, High-Protein-Chips. Produkte, die trendig sind, die Begehrlichkeit brauchen, weil sie ansonsten keinen Zweck erfüllen. Auch hier, natürlich ist das nicht gesund. Chips, Schokoriegel, Pudding, das soll gar nicht gesund sein. Aber es zu verkaufen als etwas anderes, das kann Schaden anrichten. Josef, Ich habe vorhin ein Zitat aus deinem Buch vorgelesen, bei dem ich gesagt habe, dass ich was weggelassen habe und darauf nochmal zurückkommen möchte. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Es hilft, über einiges Rätseln und Ratgeberwälzen hinweg, die Menschen in ihrer Ambiguität zu akzeptieren. Sie wollen Bio, sind aber nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen. Tiere sollen ein möglichst glückliches Leben verbracht haben, bevor sie zur Schlachtbank geführt werden, aber niemand will einen Stall mit freilaufenden Schweinen in der Nachbarschaft, weil das stinkt. So sind wir einfach. Und hier der neue Satz. Ich habe gelernt, dass die beste Währung deshalb die eigene Vertrauenswürdigkeit ist.
Danke für das Zitat, Chris. Soll ich was dazu sagen?
Gerne.
Okay, gut. Dann mache ich das. Also in diesem Kapitel in dem Buch ging es um die emotionale Intelligenz. Für mich, jetzt will ich nicht abdriften, aber die wichtigste unternehmerische Eigenschaft, weil ja Menschen immer Geschäft mit Menschen machen. Und aber gleichzeitig hat es eine doppelte Bedeutung in unserer Diskussion, weil, schmeiß mir eine Frage zu dir rüber, vertraust du der Lebensmittelindustrie?
Ich würde sagen, nein.
Ja, schade, ne? Und wenn du dir, deswegen ist dieses, bin ich dankbar, dass du das Zitat genommen hast, weil ich ihr auch nicht vertraue. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt keine Menschen mehr, ich weiß nicht, ich kann der Herrn Konglomerat nicht anrufen. Ja? Ich weiß nicht, was in dem Zeug drin steckt. Ich krieg Werbebotschaften, die ich zweimal höre. Einmal, wenn ich sie konsumiere und das zweite Mal, wenn sie irgendwie eine goldene Banane oder wie das alles heißt, bekommen haben, weil einfach die Werbeaussage gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und für mich ist der Vertrauensverlust zum einen eine unglaubliche Chance unternehmerisch und zum zweiten einer der Gründe, warum wir eigentlich so verloren sind in dieser Lebensmittelindustrie, weil wir nicht mehr wissen, wem und was können wir vertrauen.
Und darüber hattest du tatsächlich ja auch dann mit Frank gesprochen.
Jetzt frage ich mich gerade, ob Marketing wirklich so eine passive Rolle spielt. Jetzt hast du ja unterschiedliche Bewegungen, zumindest würde ich die so wahrnehmen. Du hast die absolute Entwicklung, die Evolution, wie du sie beschrieben hast. Und dann mag ich mich aber erinnern, dass wir auch eine Entwicklung hin zur Authentizität hatten. Also wir haben Hip als, glaube ich, wunderbares Beispiel, dass das Thema Bio sehr fast mit einer Vorreiterrolle bespielt hat und gleichzeitig aber auch der Herr Hip vor den Kameras stand und sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen und eine gewisse Authentizität reingebracht hat in einer Welt, die immer, wie soll ich sagen, größer wurde, die Lebensmittelunternehmen wurden größer, die Handelsunternehmen wurden größer, alles wurde anonymer. Und da fand ich, hat Marketing eine sehr schöne Rolle gespielt, weil sie die Person wieder ins Zentrum gerückt hat. Ist dieser Trend vorbei? Kommt er wieder oder wie hast du den wahrgenommen? Die Wichtigkeit der Person, der Authentizität in der Lebensmittelindustrie?
Also Authentizität mit Werbung ist eine schwierige Kombination, wie du schon ahnst. Das ändert sich manchmal von Kanal zu Kanal. TikTok ist wenig authentisch. Insofern ist mir heute ein bisschen lieber der Begriff der Wahrhaftigkeit, der auch mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Ne? Um zu sagen, ich verstehe schon, das ist übertrieben, das ist auch gimmickmäßig inszeniert, aber ich spüre die Wahrhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit, die hinter dem Angebot ist. Wie funktionieren Marken? Das ist schon wichtig. Das Fundament von allem ist die Produktqualität. Also auch Hip muss schmecken, ne? Muss richtig produziert sein, muss hygienisch sein, all diese Dinge. Die wirklichen Treiber aber für Verkauf und am Ende auch Verkaufspreis ist das, was Marketing dazu addieren kann. Das ist der Charakter der Marke. Für welche Werte steht das denn? Und da sind wir gleich ganz dicht bei Hip. Und die Kontinuität. Welches Bild habe ich überhaupt im Kopf? Wenn eine Marke für nichts steht und kein Bild im Kopf hat, dann ist sie gar keine Marke. Das ist ein Produkt, was du irgendwie verscherbeln kannst. Wenn du sagst, bestimmte Werte werden direkt mit der Marke assoziiert und bei Hip ist das, das ist meine Familienunternehmen, dafür stehe ich mit meinem Namen, die sind in Bayern auf der Alm, in freier, frischer Natur. Und was ist wichtiger als ein Säugling? Und wenn es um Säuglingsnahrung geht, dann gebe ich das doch lieber in die Hände von jemandem, der sich persönlich dafür engagiert, als in ein anonymes Unternehmen. Und wenn dann noch Kontinuität dazu kommt, zu sagen, der sieht immer gleich aus, der spricht immer gleich, ne, ich habe mir dafür stehe ich mit meinem Namen schon gemerkt, dann ist das Mehrwert, zu sagen, da zählt gar nicht die modische Geste und der Zeitgeist, sondern dann das, was du sagst, die Glaubwürdigkeit. Und interessant dabei, Josef, ist, obwohl Hip in allen Kennziffern 100-mal kleiner ist als Nestle. Die haben viel mehr Marketingbudget, die haben viel mehr Forscher, die haben eine viel größere Vertriebspower. Trotzdem ist Hip mit 40% Marktanteil der große Marktführer in seinem Segment. Und da kann Marketing natürlich eine Menge machen. Guter Aspekt.
Jetzt hast du eigentlich eine wunderbare Geschichte erzählt. Also diese Hip-Geschichte ist eine schöne zu erzählen. Sie hat auch ein bisschen was David gegen Goliath. Sie ist sehr echt, sie ist sehr wahrhaftig, wie du das sagst. Wie wichtig ist denn das Storytelling im Marketing allgemein? Und vielleicht daran angeschlossen die Frage, jetzt hat sich ja die Hip-Werbung nicht verändert, um jetzt mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Kann mit Wahrhaftigkeit auch eine Geschichte im Zuge des Storytellings länger erzählt werden und du brauchst nicht so oft quasi neues Feuer? Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, die Wichtigkeit von Storytelling und ob Authentizität und Wahrhaftigkeit hilft, länger dieselbe Geschichte zu erzählen?
Also, heute fängt Kommunikation weit vom Marketing-Etat an. Das ist das berühmte Narrativ. Das ist das Storytelling. Und das fängt schon mit dem Kern der Gründungsgeschichte an, der berühmte Purpose. Wofür gibt's uns überhaupt? Werbung kommt eigentlich ziemlich weit hinten in der Kommunikationskette. Das ist nur, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen und Interesse generieren. Da musst du schon ziemlich weit sein mit deiner Company, mit der Produktion und so weiter, damit Werbung überhaupt ins Spiel kommt. Und es gibt einen interessanten Satz vom größten Werbetreibenden der Welt, Procter & Gamble. Ich glaube, die geben heute zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar für Marketing aus. Die sagen, it's not about what people buy, it's what they buy into. Also es muss was geben, was größer ist als das Produkt selbst, was über die Theke geht. Nämlich der Gedanke dahinter. Was ist die Idee dieses Produkts? Und das muss was liefern, wo Menschen sagen, davon fühle ich mich angesprochen. Das ist mir auch wichtig. Und deshalb greife ich dazu. Und das hat was, was der Wettbewerb nicht hat. Und wo man das dann ausspielt, auf der Homepage, auf den Produkten selbst, ne, so in der Werbung möglicherweise auch oder auf Events und so, das ist dann fast sekundär. Aber damit fängt die kommunikative Geschichte an, weit vor Marketing. Also, wenn du ein Konstrukt hast wie Hip, wo das Unternehmen für was steht, ist es viel leichter, weil du natürlich von bestehendem Vertrauenskapital ausgehen kannst und sagst, ich kann was dazu addieren. Wenn du nur bestehende Marken hast, dann braucht jede Marke frisches Marketingbudget, was ist so, braucht viel mehr Unterstützung und dann gibt's viel weniger Goodwill, der vom einen Produkt auf das andere überschwappen kann. Viele dieser Konzerne, Josef, sind Finanzkonstruktion. Also Kraft hat einen Großteil seines Geschäfts verkauft und hat daraus Mondelez gemacht. Eigentlich verhältnismäßig junges Unternehmen, kennt man nicht, hat sich auch irgendwie eine Geschichte übergestülpt. Die addieren als Unternehmen überhaupt nichts dazu zu ihren Produkten, weil sie gar keinen Mehrwert mitbringen. Manchmal ist es so, wenn du sagst, du hast ein Heldenprodukt, was deine Geschichte erzählt, dann kann man das vergrößern und ein ganzes Feld besetzen damit. Das muss man aber aufbauen. Ich glaube, dass das geht, wenn man Unternehmen neu aufsetzt. Bei bestehenden und wenn die dann so komplex und vielschichtig sind, wie die du genannt hast, wird schwierig.
Chris, darf ich da eine persönliche Anekdote kurz reinschmeißen?
Auf jeden Fall.
Das war für mich in dieser Diskussion mit dem Frank absolut entscheidend und ich habe ja lange überlegt, ne, mache ich das Unternehmen, mache ich das nicht? Aus unterschiedlichen Gründen, können wir irgendwann später mal drüber reden. Aber dieses Wie war einfach, also wie sollen wir denn das schaffen? Und da gibt's, wir haben ja auch wahrscheinlich noch hören, ganz viele technische Möglichkeiten, Go-to-Market und so weiter, Kanäle, die man bespielt, ein Produkt. Aber das hat sich alles nicht so, das war für mich nicht präsent genug und hat sich so technisch angefühlt. Und hatte da immer eine große Unschärfe. Und als der Frank mir das erzählt hat mit Hip, hat er mich im Inneren sehr berührt, weil ich für mich ist dieses Unternehmen so viel mehr als ein weiteres Unternehmen. Das ist, ich habe das öffentlich schon ein paar Mal gesagt, das ist das wichtigste Unternehmen in meinem Leben und es ist für meinen Papa. Und ich fühle da so eine enorme Sinnhaftigkeit da drin. Ja. Und durch die Grundlagenausbildung, die mir der Frank da in Marketing 101 mitgegeben hat, hat es bei mir einen emotionalen Schalter umgelegt. Also ich hab's. Ja. Und zwar nicht im Sinne von, oh, ich baue mir jetzt eine künstliche Geschichte auf und wie er es gesagt, stülpt mir das über, sondern ich erzähle einfach, wie es ist. Ich erzähle, warum ich das mache, warum mir diese mittelständischen Betriebe, ich will jetzt nicht zu sehr in das Detail eingehen, warum mir das wichtig ist und mehr brauche ich nicht. Und das war deswegen für mich, weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber unglaublich befreiend. Also es war einer der entscheidenden Momente bei der Gründung.
Also wir müssen uns auf jeden Fall, glaube ich, im Laufe dieses Podcasts nochmal wirklich Zeit nehmen, tiefer einzusteigen in Nutri United, das Unternehmen, von dem du sprichst. Ich finde es deswegen so spannend, was Frank hier sagt, weil ich als Konsument ja eigentlich von mir selber ein bisschen denke, dass ich sehr mündig bin. Gleichzeitig haben wir ja schon gemerkt, Marketing kann manipulativ sein und wir haben unsere eigene Schizophrenie irgendwie in uns, die uns vielleicht möglicherweise bestimmt und die man da ausnutzen kann. Da schwingt ja eine ganze Menge Verantwortung mit. Denn man kann ja mit Marketing Schaden anrichten. Und dabei ist das natürlich, was verloren geht, das Vertrauen. Und das haben wir ja jetzt auch schon gemerkt, scheint bei mir der Fall schon zu sein. Und da möchte ich jetzt nochmal auf dein Buchzitat so ein bisschen zurückkommen. Wenn man die Ambiguität der Menschen akzeptiert, die eigene Vertrauenswürdigkeit zur Währung wird, dann übersetzt sich diese metaphorische Währung auch in unternehmerischen Erfolg, wenn man es schafft, glaubwürdig und vertrauenswürdig Marketing zu machen, weil wir haben das ja mit dem HIP-Beispiel gehört, das schafft einen unglaublichen Wert für ein Unternehmen. Und dann wird man als Unternehmen ja zwangsläufig auch schizophren, weil ja, man möchte Geld verdienen, man hat ja davon nie genug, Unternehmen sind nun mal von Haus aus gierig, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber man hat trotzdem eigene Ideale und man folgt dem, was man selbst für wichtig und richtig hält, dann muss man ja auch darüber sprechen. Dann muss man das zeigen, dass man das lebt. Und in diesen Momenten können sich ja Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten auf Augenhöhe begegnen. Ich finde das auch gut, dass du jetzt so neben mir sitzt und wir begegnen uns gerade sehr auf Augenhöhe. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was du zu Nutri United noch zu erzählen hast. Weil so kann Veränderung entstehen. Also dieses gemeinsame Vertrauen, das ist die Basis.
Ja, aber ich mag dir trotzdem in Teilbereichen widersprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass alle Unternehmen grundsätzlich gierig sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Messgröße der Umsatz oder der Profit sein sollte, auch aus einer rein liberalen unternehmerischen Sicht heraus. Weil für mich, das habe ich auch immer in meinen Mentoring-Diskussionen dieses Thema, du kannst doch nicht auf die Konsequenz deiner Existenzberechtigung schauen, das ist der Umsatz, um dann unternehmerische Entscheidungen abzuleiten. Du musst doch die Gründe dahinter verstehen. Und wenn du, da bin ich wirklich fest davon überzeugt, wenn dein Unternehmen gebraucht wird und wenn man deinem Unternehmen vertraut, man muss es nicht mögen, aber man sollte ihm vertrauen, ja, dann wird sich das in der Konsequenz in deinen Zahlen widerspiegeln. Und Unternehmen, die Zahlen optimieren, die optimieren an der falschen Stelle. Du musst an deiner Sinnhaftigkeit, an deiner Existenzberechtigung, an deinem Platz, warum es dich braucht, arbeiten. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass die Zahlen folgen werden. Deswegen bin ich mental auch eher beim Team Mittelstand und nicht Team DAX-CEO.
Würdest du sagen, es geht um Werte?
Ich würde das sagen, wenn nicht die Werte als Wort wie so eine Sau von jedem durchs Dorf getrieben wird. Ja, eigentlich schöne Begrifflichkeiten, hinter denen so viel steht, werden mit einer zu großen Leichtigkeit von jedem durch den Raum geschmissen. Und du merkst, also ja, aber ich würde es fast ungern Werte nennen, weil über Werte sprichst du nicht, Werte zeigst du. Ich habe immer, wenn ich irgendwo in so ein Office reingehe und ich sehe unsere Werte an die Wand gemalt, denke ich mir mal, ihr müsst die schon aufschreiben, weil es ihr die ganze Zeit vergesst, weil ihr nicht danach lebt. Und das macht für mich wirklich gute Unternehmen aus. Wir haben eine gewisse Disziplin, ich liebe Disziplin und es gibt Grenzen für mich und die halte ich ein. Und das sind die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie wir uns verhalten. Das beschreibt ja in der Klammer eigentlich Werte. Und das ist für mich essentiell im Unternehmertum.
Und ich finde es an sich, also Werte leben, das ist ja dann etwas, was man mit den Produkten tut, was man möglicherweise ja auch mit Werbung schaffen kann. Also das Beispiel HIP ist ja sehr präsent jetzt hier. Und eigentlich müsste es doch jetzt in Zeiten von Social Media so leicht sein wie noch nie, weil man noch mehr Kanäle hat mit unendlich Platz sozusagen, um zu zeigen, wie man als Marke, als Unternehmen funktioniert. Würdest du da zustimmen?
Ja und nein, weil die jüngere Generation, ich bin ja auch noch wahnsinnig jung, ja, an dieser Stelle nochmal eingeworfen, aber die jüngere Generation, die hat so viel Neues, ja, die wird von links und rechts beballert, ganz hippelig und unruhig, ja, oftmals auch nicht in sich stabil und die sind einfach verwirrt. Also die Welt ist echt kompliziert geworden, Chris. Also sie brennt links und rechts. Wir haben Ernährungswenden, Energiewenden und alles. Und darum würde ich partiell dir da widersprechen wollen. Weil ich glaube, dass dieses Gefühl, über das wir eigentlich sprechen, also ich vertraue dir, ist ein Gefühl, ja, das sich irgendwann mal auch manifestiert durch Erfahrung. Aber das ist ein Erlebnis. Und das hat nichts mit Kommunikation zu tun. Und drum glaube ich, ja, man kann Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen erreichen, wie man das früher nicht konnte. Aber das ist nicht der Nukleus des Themas, das wir besprechen, sondern das Handeln, die Produkte, die eigenen Fehler zugeben und sagen, okay, die Welt ist leider nicht perfekt. Also gibt es Kompromisse, die man betriebswirtschaftlich eingehen muss. Da haben wir einen Fuck-up gebaut. Das passiert ja alles. Und einfach offen darüber kommunizieren und die Menschen mit auf die Reise nehmen. Ja. Und dann wird auch alles viel einfacher. Weißt, dann musst du das nicht überverkomplizieren und sagen, was ist meine TikTok-Communication-Strategy?
Ich finde gut, dass du auch TikTok sagst.
ja, damit oute ich mich als doch nicht ganz so jung. ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich lasse jetzt die anderen Beispiele, weil ich schäme mich gerade.
Es tut mir leid, das wollte ich nicht.
Das glaube ich dir nicht.
Aber du hast ja gerade auch die jüngere Zielgruppe angesprochen.
Ja. Und meine Generation.
Ja, vielleicht sogar noch eine.
Noch jünger.
Generation.
Wir sprechen ja über Babynahrung, genau.
Nee, dann wieder ein bisschen hoch. Okay. Babynahrung trifft ja dann doch eher vielleicht noch junge Erwachsene, sondern wirklich jetzt die Jungen, wo du sagst, die sind verwirrt. Frank hat in dem Gespräch mit dir diese Generation auch einmal aufgegriffen.
Die TikTok-Generation.
Die TikTok-Generation, die sogenannte. Wer kennt sie nicht? Und was er dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt einmal.
Wer sind denn die Zielgruppen, die die Veränderungen bringen können? Und möglicherweise sind das nicht die klassischen Zielgruppen der haushaltsversorgenden Einkäufergruppen, die wir vor Augen haben. Ich habe drei Kinder, alle drei sind Vegetarier. Ich nicht. Die haben unser Einkaufs- und Essverhalten aber nachhaltig geändert, kann ich dir sagen. Auch meins. Hätte ich das alleine gemacht? Nein. Habe ich Sympathie für das, was die tun? Ja. Probiere ich selbst bei Rügenwalder jetzt den veganen Fleischsalat? Ja. Schmeckt der? Ja. Weißt du? Und insofern ändern sich eben auch die Einflusszielgruppen. Die kaufen das vielleicht gar nicht, aber die sind die Entscheider. Und da gibt es natürlich einen ganz neuen Hebel, weil die ganz oft irgendwie noch außerhalb der Wahrnehmungsschwelle stehen, weil die nicht an der Kasse stehen. Aber am Ende treffen sie die Kaufentscheidung, mehr als wir so alle ahnen.
Und wenn wir über Vertrauenswürdigkeit oder Glaubwürdigkeit sprechen, dann ist Rügenwalder für Frank generell ein Paradebeispiel. Eine Wurstwarenmarke, die sich neu erfunden hat, ihr Angebot diversifiziert hat mit pflanzlichen Produkten, Fleischersatzprodukten und dafür belohnt wurde. Mittlerweile machen die fleischlosen Alternativen von Rügenwalder mehr Umsatz als ihre traditionellen Produkte.
Wie hat eine Marke wie Rügenwalder das geschafft, die ja komplett am anderen Ende waren? Weißt du noch, das war Wurst maximal, das war die Männerwelt. Mehr konnte gar nicht auf so einen Grill kommen. Dann haben sie das erkannt, als Chance für sich irgendwie genommen und ganz konsequent umpositioniert und irgendwie in der Wahrnehmung der Menschen, obwohl das wirklich extreme Gegenpositionierungen sind, haben sie es hingekriegt, dafür Akzeptanz zu gewinnen. Und möglicherweise, weil wir vorhin narrativ gesprochen haben, war das, weil der damalige Unternehmer, der Vater des jetzigen Unternehmers, sich mit dafür ins Zeug gelegt hat, weil sie die ganze Firma mit allen beteiligten Menschen da vorgestellt haben, auf die Produkte gedruckt haben. Weil sie gesagt haben, wir fangen jetzt mal an und vielleicht ist das Rezept noch nicht optimal, sagt, wie ihr uns findet, und die Menschen mit auf die Reise genommen haben. Das, finde ich, ist ein interessanter Aspekt, der in den großen Corporates nie gespielt wird. Die machen niemals die Community zum Teil ihrer Gemeinschaft und gemeinsamen Mission. Die senden noch wie früher alle Botschaften, auch auf Instagram und Facebook und so weiter. Aber wir senden in die Welt und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mitmachen und das einkaufen. Das scheint mir in Zukunft anders gedacht und anders auch erfolgreicher.
Eine gemeinsame Mission statt Senden von Botschaften. So kann man Menschen von sich und seiner Sache begeistern. So baut man Community auf. Und Rügenwalder macht das auf eine sehr inklusive Art und Weise. Das ist wichtig. Rügenwalder war letztes Jahr laut einer repräsentativen Umfrage von Splendid Research die mit Abstand bekannteste Marke für vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte. Aber sie bieten weiterhin Fleischprodukte an. Auf Werbeplakaten werden die Ersatzprodukte direkt neben den Fleischprodukten beworben. Der Wandel wird nicht moralisiert, er wird aber motiviert. Natürlich hat Rügenwalder auch viel investiert, um dieses Standing zu erreichen. Circa 30 Millionen Euro jährlich. Das ist keine kleine Summe. Rügenwalder ist also nicht wirklich ein David, der gegen Goliath kämpft. Rügenwalder ist selbst ein Goliath. Aber sie haben verstanden, wie man den eigenen Wandel kommunizieren muss, wie man sich positionieren muss, um Menschen zu motivieren und zu begeistern. Aber als kleines Unternehmen mit tollen Produkten ohne Millionenbudgets ist das viel schwieriger. Und wir werden in einer kommenden Folge auf diese Herausforderung noch genauer eingehen. Wenn man über die Probleme der Lebensmittelindustrie sprechen möchte, dann hört man immer wieder, würden die Kunden nur dies oder das machen? Oder würden die Unternehmen nur dies oder das machen? Dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Und die klassische Antwort ist, dass das natürlich viel komplexer wäre. Aber im Grunde funktioniert's. Wir alle sind Konsumenten und Konsumentinnen. Wir haben die Hebel in der Hand. Wir wählen mit unserem Geldbeutel jeden Tag. Die Lebensmittelindustrie ist ein Spiegel unseres Kaufverhaltens. Wollen wir an ihr etwas ändern, dann müssen wir auch unser Kaufverhalten ändern. Und selbst wenn wir nur einmal in der Woche etwas anders machen als normal, dann kann das ganze Industrien verändern, aufbauen oder sogar abschaffen. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann wird man auch bewusster einkaufen. Und vielleicht geht's genau darum. Bewusster einkaufen. Aber niemand ist perfekt. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Signale in den Markt zu senden. Denn Unternehmen können verändert werden, sie können sich aber auch selbst verändern. Unternehmen müssen vertrauenswürdig sein, glaubhaft, ehrlich, transparent. Nur dann werden sie beim bewussten Einkaufen auch belohnt. Echte, ernste Werte als Rückgrat, das ist die Basis und das muss auch nicht perfekt sein. Sondern die Zwiespältigkeit darf auch in Unternehmen stattfinden. Der offene Umgang mit dieser Zwiespältigkeit bringt uns auf Augenhöhe. Und auch die Produktpalette kann so sein. In wie vielen Produkten ist das billige Palmöl? Warum gibt es von den 20 verschiedene Geschmackssorten, aber keine höherpreisige palmölfreie Variante? Aus Angst, dass die mit Palmöl keiner mehr kauft? Wohl kaum. Wie kann man gleichzeitig den Niedrigpreissektor verbessern und im hochwertigen Segment die Preise reduzieren? Das sind Fragen, die kann man sich stellen und wir haben gelernt, Veränderung ist möglich. Und richtig produktiv wird es dann, wenn beide Seiten dem gleichen Weg folgen. Wenn aus Unternehmens- und Kundenwerten eine gemeinsame Mission wird. Was dann gemacht werden muss, ist brachiales Exekutieren. Das klingt jetzt erstmal martialisch vielleicht. Josef, du nickst gerade schon wissend. Das ist noch ein Begriff, den ich aus deinen Büchern geliehen habe. Was das genau ist, brachiales Exekutieren, das erklären wir in einer anderen Folge nochmal ausführlicher. Genauso, was Unternehmen eigentlich zurückhält, mutige Veränderungen durchzusetzen. Wir haben auch bisher einige Themen bewusst zurückgehalten. Zum Beispiel den Einfluss der Politik und den des Handels haben wir auch nur kurz angerissen. Und an diese Seite kann ich nur sagen, man muss sich, besonders wenn man in der Lebensmittelbranche arbeitet, immer wieder vor Augen führen, warum man das macht. Essen ist etwas Schönes. Es befriedigt Bedürfnisse. Es gibt uns Kraft. Es macht uns gesund. Und es bringt uns zusammen. Familie, Freunde, Kollegen, Kolleginnen. Der Esstisch ist in unseren heutigen digitalen Zeiten einer der letzten heiligen Orte der Zusammenkunft. Das sind Gründe für eine Sinnhaftigkeit in dem, was Unternehmen machen. Jede kleine Verbesserung hat einen großen Impact. Aber jede kleine Verschlimmerung auch. Und daraus ergibt sich eine Verantwortung von Unternehmen. Denn es steht einiges auf dem Spiel.
Wir versauen den Geschmack der Kinder. Also die kommen gar nicht mehr in Kontakt mit natürlichen Lebensmitteln. Die spüren, riechen, schmecken und fühlen gar nicht mehr, wie sich sowas in echt anfühlt. Und wenn du einmal das falsch konditioniert hast im Gehirn, ist es ganz schwer, das wieder umzuprägen. Weißt du? Und das ist ja dann so ein gefährlicher Zyklus, wo du sagst, du musst immer mehr aufdrehen. Es muss immer süßer oder schärfer oder was auch immer werden, damit du überhaupt noch was schmeckst.
Diese Folge haben wir einige Probleme der Lebensmittelindustrie angeschnitten. Aber vor allem haben wir uns auch Ursachen angeschaut und auf uns geschaut. In der nächsten Folge wird es viel um die Konsequenzen unseres Handels gehen. Um Gesundheit, um Umwelt, was uns Ernährung wert ist und was die echten Kosten dahinter sind. Vielen Dank an Giovanni Berti, an Gerion Schulze-Althoff und Frank Dobheide für die ganzen Insights. Sie und viele andere werden uns auch in den nächsten Folgen begleiten. Und vielen Dank an dich, Josef. Ich hoffe, das war ein guter Einstieg. Ich habe das Gefühl, du hast dich auf jeden Fall sehr warm geredet langsam.
Ja, ist das jetzt ein Kompliment oder was ist das ein Vorwurf?
Ich würde sagen, es ist ein Kompliment. Ich höre dir sehr gerne zu. Möchtest du vielleicht noch einmal so für uns alle erklären, was du jetzt so mitgenommen hast aus dieser Folge?
Also der wichtigste Teil für mich, den habe ich ja schon mal kurz beschrieben, ist die Erleuchtung, die ich durch die Aussagen von Frank mitnehmen durfte. Dass man die Menschen auf diese Reise mitnehmen muss, das gefällt mir grundsätzlich auch ganz gut, weil ich mag einen inklusiven und freundlichen, höflichen Umgang. Das heißt nicht, dass ich gleichgeschaltete Meinungen mag, eigentlich das Gegenteil. Aber es wäre schön, wenn man im ruhigen Ton miteinander reden könnte, dann hört man auch die Argumente ein bisschen mehr. Und diesen Zugang zum Maschinenraum des Unternehmens zu geben, um damit Vertrauen aufzubauen, weil wir speziell in der Lebensmittelbranche ist wahrscheinlich ganz, ganz wenig nur so, wie es in den Bildern verkauft wird. Mhm. Und wenn man jetzt den Schritt Richtung Transparenz geht, der uns sehr, sehr wichtig ist, dann hoffe ich damit, dass wir da auch ein bisschen Authentizität aufbauen können und dass die Leute auf diese wichtige Reise mit uns mitgehen. Und deswegen ist mir der Austausch sehr wichtig und darum haben wir uns entschieden, dass wir mein LinkedIn-Profil als Town Hall, wenn du so willst, nutzen, dass jeder seine Meinung abgeben kann, weil das war ja auch der einleitende Grund für den Podcast. Wir haben ja keine Ahnung. Und deswegen ist mir der Austausch sehr, sehr wichtig, weil ich jeden Tag dazulerne und mir die Meinungen auch wichtig sind. Also von daher, jeder, der jetzt noch dabei ist, erstmal vielen Dank. Und zum Zweiten, kommt gerne auf mein LinkedIn-Profil und lasst uns darüber sprechen, welche Ideen ihr habt, wo ihr einer Meinung mit uns seid, wo vielleicht auch nicht. Und dann freue ich mich, wenn daraus eben eine Community entstehen würde.
Ich werde auf jeden Fall auch rein in die Town Hall Josef Brunner LinkedIn gehen und mitdiskutieren. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Mich interessiert brennend auch euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast haben möchtet, dann schaut doch mal in die Shownotes oder geht auf geschmacksfragen.com. Das ist die Webseite zu diesem Podcast. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Das kostet nichts, ihr bekommt auch keinen Spam, sondern ihr bekommt einfach nur einfacher mit, wenn die nächste Folge erscheint. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auf Spotify oder Apple Podcasts zuhört, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Da gibt es bei beiden Plattformen unterschiedliche Art und Weisen, wie ihr es machen könnt. 5 Sterne, darüber freuen wir uns natürlich. Und ansonsten freue ich mich vor allem darauf, nächstes Mal mit dir, Josef, über Gesundheit zu reden, über Kreislaufwirtschaft zu reden und noch tiefer in die Lebensmittelindustrie einzusteigen.
Ich bin auch gespannt und es macht unglaublich viel Spaß, Chris.
Ja, ich hoffe, wir werden viel lernen.
Ja, ich und schon.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Geschmacksfragen ist eine Produktion von Podstars bei OMR in Kooperation mit Lutri United. Autor und Host Chris Su. Co-Host Josef Brunner. Projektmanagement Joyce van der Werf und Julia Hüter. Konzept Chris Su, Sarah Gerdes, Michelle Hense, Sophia Steinhuber und Tim Sohr. Content Management Lisa Schmidt und Tim Sohr. Aufnahmen, Produktion und Soundkonzept Lilly Hun, Chris Su und Selvi Karus. Jingle Chris Su. Marketing Greta Kastner und Hannah Gilwald. Executive Producer Carina Wanner. Und natürlich vielen Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn euch Geschmacksfragen gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt, sowie auf dem LinkedIn-Profil von Josef Brunner und Nutri United mitdiskutiert. Neue Folgen gibt es montags und donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.